Reformation, das Jubiläum ist bald. Wir sind mittendrin in der Predigtreihe. Es gibt da noch eine andere Predigt dazu. Heute geht es, wie jetzt schon angekündigt, so ein bisschen um die Reformation der Gemeinde. Aber es hat ganz viel mit uns zu tun, weil Gemeinde ja aus uns besteht, aus euch besteht. Der Luther hat die christliche Gemeinde erneuert. Er hat zum Beispiel sich dafür eingesetzt, dass das Ablasssystem abgeschafft wird. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Bibel jeder lesen kann und dass auch der Gottesdienst in einer verständlichen Sprache abgehalten wird. Mein Sohn ist gerade dabei, Latein zu lernen, aber es wär nicht meins. Und wenn ihr mich in Latein reden hörtet, wäre das auch ätzend für uns. Dank sei Luther, es ist nicht mehr so. Luther hat erkannt, es gibt immer wieder Bereiche in den Gemeinden und bei seiner Zeit massiv hat sie ihn angepiekst, Bereiche, die reformiert werden müssen, die erneuert werden müssen, wo dringend was Neues her muss, damit das, was Jesus uns mitgegeben hat, was Gott uns geschenkt hat, damit das nicht verschüttet wird. Und ich glaube, dass es zum Leben der Gemeinde und zum Leben uns als Christ dazugehört, sich permanent zu reformieren, zu erneuern. Weil ich glaube, dass Gott nie mit uns fertig ist in diesem Leben, nie fertig wird mit unserem Herzen, die umzugestalten, dass die so schön sind wie das von Jesus. Und ich glaube, dass er auch mit der Gemeinde genau das Gleiche macht. Da gibt es immer einen Bereich, wo man sagt, hey, da könnte was anders sein, da könnte was erneuert werden. Es könnte sich die Sprache anpassen, damit sie auch die Jugend, heranwachsende Jugend versteht, was derjenige, der hier vorne steht, sagt oder was im Lobpreis gesungen wird. Es könnte sich was verändern. Ich habe das vor ein paar Jahren war das, wo es die ganzen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hochgekommen sind, auch bei evangelischen Werken und so, wo man merkt, hey, da gibt es Dinge, die laufen nicht gut, die müssen reformiert werden, die müssen verändert werden. Und so braucht Gemeinde immer wieder Erneuerung. Und immer wieder beruft Jesus Menschen wie Martin Luther dazu, Reformation in seiner Gemeinde anzuschubsen, voranzubringen. Und einer, der das schon ganz kurz nach der Entstehung der ersten Gemeinden getan hat, war der Jünger Johannes. Er war auch so ein Reformator, einer, der Erneuerung hineingebracht hat in die Gemeinde, der auch Ermutigung hineingebracht hat in die Gemeinde. Und eine Möglichkeit, mit der er das getan hat, war seine Offenbarung, die Offenbarung des Johannes. Und wenn ihr mitlesen wollt, wir sind heute in Offenbarung 2 unterwegs. Und dort gibt er den Gemeinden ganz klare Erneuerungsschritte mit auf den Weg. Und Johannes beginnt mit der Gemeinde in Ephesus. Ephesus war damals die Hauptstadt von der Provinz, der römischen Provinz Kleinasien. Es war Zentrum für Land- und Seehandel, hatte den größten Hafen der Provinz Asien und war vor allen Dingen bekannt für den riesigen Artemis-Tempel, den es da gab und wo viele Leute hingeströmt sind. Das war für unsere Geschmäcker wahrscheinlich noch ein bisschen abgefahren, wobei ich das Gefühl habe, dass wir gesellschaftlich durchaus auf dem Kurs sind dahin. Gab es viele, die da angestellt waren, die da geschafft haben an diesem Tempel, die damit verdient haben. Es gab auch Tempelprostitution und so war dieser Tempel auch bekannt für, oder Ephesus bekannt für seine Sittenlosigkeit. Und manche, denen das zu viel war, die haben da auch drüber geweint. Manche Historiker haben das beklagt, was da so abgegangen ist in Ephesus. Und in diesem Ephesus, in dieser Stadt, gab es auch eine christliche Gemeinde. Und der schreibt der Johannes, Offenbarung Kapitel 2. Da gibt es 7 Sendschreiben, 3 möchte ich mit euch angucken, 3 Gemeindetexte. Es geht los. Der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält, das ist Jesus, und der zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Also mit den 7 Sternen und den 7 Leuchtern, die da so bildhaft genannt werden, sind jedes Mal die Gemeinden selbst gemeint. Also Jesus ist bei den Gemeinden unterwegs und er hält so die Gemeinden in der Hand. Und ich möchte euch so noch ein paar Sachen mitgeben, die mir da so wichtig geworden sind. Und das erste ist so dieser Zuspruch oder diese Tatsache, dass Jesus präsent ist. Jesus ist präsent in seiner Gemeinde. Und manchmal sitzen wir ja hier da und haben das nicht das Gefühl, dass Jesus da ist. Aber Jesus sagt, ich bin da, auch wenn ihr mich nicht seht. Ich bin präsent, ich bin da, ich bin in meinen Gemeinden unterwegs und gucke, was da so abgeht, gucke, wie die Menschen drauf sind, was sie berührt, was sie bewegt. Deswegen können wir auch unsere Herzen aufmachen und vertrauen darauf, dass Gott an uns handelt. Jesus geht umher, er ist präsent, egal ob wir uns spüren oder nicht. Und das Schöne ist, dass wir in seiner Hand sind. Er geht umher und wir sind als Gemeinde in seiner Hand, als Einzelperson, aber auch als Gemeinde. Und das kann uns Mut machen, denn es steht dieser Zuspruch, dass was in seiner Hand ist, das kann niemand rausreißen aus seiner Hand. Und solange wir mit Jesus unterwegs sind und er das unser Fokus ist, unser Ziel ist, wird diese Gemeinde bestehen. Weil niemand und nichts die Dinge aus seiner Hand herausreißen kann, die dort drin sind. Das Zweite, was deutlich wird, ist, Jesus ist nicht nur präsent, sondern Jesus weiß alles. Jesus weiß, was los ist. Er kennt die Dinge, die abgehen. Und ich weiß nicht, wenn es jemand, was geschrieben? Stört euch nicht mal an Orthographie, das ist nicht immer die beste. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich weiß alles über dich. Ich kenne alles von dir, was dir da zuerst im Kopf hochploppen würde. Ob dir als erstes das Gute eingefallen ist, was da in deinem Leben ist und was du vielleicht getan hast oder gesagt hast. Oder ob dir zuerst das Schlechte einfällt, was vielleicht niemand von dir wissen soll. Wo du denkst, na Mist, eigentlich ist das geheim. Jesus kennt uns und er kennt unsere Gemeinde. Und er sieht dich und er sieht dich wirklich und er sieht tiefer, als alle um dich herum dich sehen. Wir sehen ja immer so das Oberflächliche und das, was, ihr könnt nur das von mir sehen, was ich euch sehen lasse. Aber Jesus sieht tiefer. Er sieht hinter die Masken, mit denen wir uns schützen, mit denen wir uns auch manchmal schmücken. Er sieht deine Taten, er sieht die Motive hinter diesen Taten und er kennt unsere Schwachstellen. Du kannst dich vor ihm nicht verbergen. Gott kennt dich, Gott sieht dich. Aber Jesus sieht auch das Gute. Und die Epheser bekommen zuallererst mal Lob für ihre Schufterei. Er sagt, deine Werke sehe ich. Ich sehe, wie du dich abplagst, wie viel Mühe du reinsteckst, wie konsequent du deinen Glauben lebst. Und das heißt auch für uns als Gemeinde, wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir mühen uns ab und keiner sieht hin und du denkst, du bist hier und machst vielleicht einen Putzdienst oder du machst irgendeinen anderen Dienst und keiner lobt dich dafür. Jesus sieht es. Jesus sieht deine Werke, er sieht deine Taten und er sagt, ich kenne dich, ich sehe dich und es ist gut, wie du es machst. Es ist gut, wie du es machst. Es ist nicht alles umsonst, sondern es ist gut. Und wenn du das Gefühl hast, es geht nicht vorwärts, dann können diese Verse ein Trost für dich sein, ein Trost für uns als auch Gemeinde sein. Jesus weiß um das Gute, was wir tun. Um das Gute und er lobt es. Und er sieht auch deine Erschöpfung. Er sieht auch das, wo du sagst, Mensch, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Er sieht die geistliche Anstrengung. Er sieht deine Geduld. Und er sieht auch, wie wir ausharren und sagen, Mensch Gott, wann kommst du denn endlich? Wann greifst du denn ein? Ich brauche dich. Er sieht das. Und er kennt das. Er sieht, dass du nicht aufgibst. Er sieht die Mühsal. Er sieht den Spagat zwischen Gemeindearbeit und Familie, zwischen Gemeindearbeit und Beruf. Er sieht es. Und er freut sich an dir, dass du für ihn und mit ihm unterwegs bist. Halt es fest. Da ist ein Lob von Herrn für dich. Er sieht dich. Diese Gemeinde, dein Dienst, dein Leben. Aber Ephesus kommt nicht ohne Kritik aus. Jesus sagt, ich habe ein Problem mit dir. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bei all den Versuchen, den Menschen von Jesus zu erzählen und dem Bösen in Ephesus und all den Versuchungen, die in dieser Stadt waren, zu widerstehen, hatten die Christen in Ephesus etwas vergessen. Sie hatten vergessen, dass sie nicht in erster Linie Knechte sind, dass sie nicht in erster Linie Sklaven Christi sind, die sich abrackern und abmühen für ihren Herrn, sondern dass sie in erster Linie Kinder sind, geliebte Kinder. Sie hatten vergessen, was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Denn die erste Liebe, das steht Johannes 4, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Wir sind geliebt, deswegen kam Jesus, um uns zu retten. Und diese Liebe sollte die Grundlage und die Ursache für all das sein, was wir so treiben in der Gemeinde und wie wir miteinander umgehen. Ich bin geliebt, du bist geliebt. Jeden Menschen, den du ins Gesicht guckst, jeden Tag aufs Neue, egal wo er dir begegnet, ob in der Gemeinde oder außerhalb, er ist geliebt. Weil es da einen Schöpfer gibt, der sich nach seinen Geschöpfen, nach seinen Menschen ausstreckt. Geliebt. Und ohne diese Liebe im Herzen werden wir irgendwann anfangen, entweder unsere guten Taten aufzurechnen und in eine Gesetzlichkeit hineinzukommen und uns gegenseitig vorzuhalten, wie toll wir sind und was wir vielleicht gemacht haben und was der andere nicht gemacht hat. Oder wir brennen aus bei dem Versuch, es Gott irgendwie recht zu machen, zu schuften und zu rackern und doch diese Erwartung von Jesus, der gesagt hat, geht raus und macht Jünger, zu erfüllen. Jesus sagt, du hast die erste Liebe verlassen, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Oh Mist, schon wieder Werke. Aber was war das erste Werk der Jünger? Was war das erste Werk der Jünger, als Jesus ihnen begegnet ist? Das erste Werk war, Jesus sagt zu Johannes und zu Petrus, kommt und folgt mir nach. Sei bei Jesus, sei bei mir, sei mit mir unterwegs, sei an meiner Seite, guck, wie ich die Dinge handle, lern von mir, lass dich von mir erfüllen, lass dich von mir inspirieren. Das ist das erste Werk. Sei bei mir, bei Jesus sein, bei Jesus in die Schule gehen, neu die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist suchen, sich von seiner Liebe erfüllen zu lassen, sich wie Martha zu den Füßen von Jesus setzen. Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Manchmal, wenn ich auf irgendwelchen Seminaren bin, gibt es so fromme Karten, vielleicht kennt ihr die, mit dieser Schale, wo es heißt, sei eine Schale. Und es gibt ja diesen anderen Ausdruck, sei ein Rohr, wodurch die Liebe Gottes hindurchfließen kann zu den Menschen. Aber ich glaube, dass dieser Ausdruck, sei eine Schale, besser ist. Sei eine Schale, die sich füllen lässt und gib weiter von dem, was überfließt. Gib weiter von dem, was überfließt, aber sei voll. Weil wenn du leer bist, dann bist du nicht heil. Dann gehst du kaputt. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in dieser ersten Liebe, von Gott geliebt zu sein. Der zweite Brief geht an die Gemeinde in Smyrna. Ephesus war die Hauptstadt. Smyrna galt als die schönste Stadt der Provinz Asien. Als Zierde, als Krone, als Schmuckstück hat sie der Schriftsteller Lucian beschrieben und der Aristides, der ließ sich zu der Bemerkung hinreißen, dass Smyrna die Stadt von solcher Schönheit wäre wie die Sonne. Könnt ihr vielleicht so ein Gefühl kriegen, ich weiß nicht, welche Stadt heute so schön ist wie die Sonne. Smyrna war so schön wie die Sonne, zumindest nach der Meinung von Aristides. Und Smyrna war außerdem berühmt für seine Treue zu Rom. Man hatte, wenn man das Römischsein so gut fand, da hatte man zur Ehre des römischen Geistes, dieser überlegenen Kultur, sogar einen Tempel gebaut. Zur Ehre des römischen Geistes einen Tempel. Und der stand in Smyrna. Und es gab auch viele einflussreiche Juden. Das erzähle ich euch, weil das mit dem zusammenhängt, was Jesus schreibt. Er kennt nämlich die Gemeinde und er kennt ihren Kontext. Er weiß, wo die Gemeinde ist und was sie bewegt. Und an die Smyrna schreibt er, diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst und ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Die Christen in der Gemeinde in Smyrna hatten so einen Kampf an zwei Fronten. Auf der einen Seite waren die frommen Juden, von denen sich welche bekehrt hatten, und die anderen, die das natürlich nicht toll fanden, dass welche aus dem Judentum zum Christentum konvertiert waren. Und auf der anderen Seite standen die, die die Kaiserverehrung forderten. Verfolgung und Leiden waren in solcher Umgebung für die Gemeinde unausweichlich. Und also wichtig für mich ist und für euch, dass die Verfolgung nicht von Gott kommt, sondern von Satan. Satan stiftet Menschen an, Satan verführt Menschen, dass sie anderen Menschen verletzen, dass sie andere Menschen ins Gefängnis sperren, dass sie andere Menschen töten. Satan hetzt Menschen auf. Gehilfen des Satans. Also die Gemeinde in Smyrna ist so zwischen den, nicht zwischen den Fronten, sie wird angegriffen, sie wird verführt, sie wird unter Druck gesetzt. Und Jesus lobt sie hier nicht für irgendwelche Projekte. Er sagt nicht, Mensch, toll, wie ihr das gemacht habt letztens mit der Evangelisation. Das war echt super. Sondern er lobt sie für das Ertragen von Leid und von Armut. Jesus sieht die Situation. Er weiß, dass das so eine riesige Herausforderung für die Gemeinde ist, dass es nichts anderes gerade geht. Auszuhalten, standhaft zu sein, treu zu sein. Jesus weiß, wie es ist, verfolgt und verhaftet zu sein. Deswegen fängt er auch an. Ich bin der, der tot war und der jetzt lebt. Er weiß, wie es ist. Er kennt die Nacht, in der man nichts mehr tun kann, weil man gebunden ist. Er kennt die Verhaftung und das Ausgeliefertsein. Allerdings gibt es zwischen ihm und der Gemeinde, zwischen ihm und uns einen wichtigen Unterschied. Jesus ging seinen letzten Weg einsam. Alle Jünger waren weg. Aber jetzt ist er der Lebendige und er sagt, hey, ich weiß, was du leiden musst, aber ich bin in all dem bei dir. Ich lass dich nicht allein. Ich bin da. Ich weiß es nicht nur, wie es dir geht, sondern ich bin da. Ich bin da. Ich war tot, doch jetzt lebe ich. Auch im Leiden. Auch in der Not. Und wir leben, Gott sei Dank, nicht in so einer Verfolgungssituation. Momentan ist alles noch Toleranz und vielleicht geht es wieder in diese gleiche Richtung. Ich glaube, Geschichte wiederholt sich. Aber wir haben noch nicht die Verfolgung in unserem Land. Und ich denke, dass so ein Blick auf die Leiden in Smyrna, in dieser Gemeinde, trotzdem hilfreich sein kann für uns, um unser Furchtbarometer so ein bisschen auszujustieren. Denn ich glaube, das Schlimmste, zumindest für mich ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich sterbe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denkst du, Mensch, die Spinne im Bad ist viel schlimmer als der Tod. Das kann ja auch sein. Aber für mich ist das Schlimmste, dass ich sterbe. Und noch schlimmer ist für mich, wenn ich gewaltsam sterbe. Wenn ich irgendwann in der Gemeinde von der umkippe, dann ist es ja ein schöner Tod. Dann bin ich einfach mal schnell weg. Aber wenn jemand mir ans Leben will und mich gewaltsam umbringt, dann ist das für mich... Aber was Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen, für mich selbst. Furchtbarometer. Vielleicht ist das für dich keine 10. Für mich wäre das eine 10. Und wenn du jetzt aber dein Leben hineinguckst, dann gibt es ja viele Dinge, vor denen wir uns fürchten. Und ich glaube, dass es bei jedem von uns Dinge gibt, vor denen wir uns fürchten. Es gibt schwierige Gespräche, vor denen wir uns fürchten. Es gibt schwierige Menschen, vor denen wir uns fürchten. Telefonate, ganz banale Situationen, wenn wir auf Ämter müssen oder irgendwas, fürchten wir uns. Wir fürchten uns, lächerlich zu machen. Scham löst ja auch Furcht aus. Doof dazustehen. Furcht. Furcht, unseren Glauben und unseren Nachbarn weiterzuerzählen. Furcht. Furcht, dazu zu stehen, dass wir Christen sind. Hey, andere könnten uns ja blöd angucken oder nicht mehr mit uns reden oder wir könnten Nachteile haben. Furcht. Furcht, Leute in die Gemeinde einzuladen. Wir wissen ja nicht, ob Jesus wirklich da ist und sie berührt. Furcht. Und Jesus sagt hier, Freunde, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht hier vor der 10. Weil ich bin da und mit mir könnt ihr das aushalten. Es ist ein Horror, sich das vorzustellen. Du musst es dir nicht vorstellen. Aber hier bin ich da. Und du kannst mit mir da durchgehen. Du kannst mit mir da durchgehen. Du wirst es schaffen, durchzuhalten. Und ich lebe und du wirst in Ewigkeit auch leben. Der Satan kann zwar deinen irdischen Körper schaden, er kann dir aber keinen geistlichen Schaden zufügen. Ja, es ist wahr. Gott lässt seine geliebten Menschen Not und Leid erleben. Aber er geht mit uns dadurch. Und seine Aufforderung in all diesem Schmerz, sei treu, sei ein Zeuge für mich den Schöpfer, für mich den Heiland. Und Jesus würde uns das nicht sagen, wenn es nicht machbar wäre mit ihm, wenn diese 10 nicht schaffbar wäre mit ihm, würde er nicht sagen, du kannst da durchgehen. Ich bin da. Dann wäre er ein Lügner, aber er ist kein Lügner. Er sagt, du schaffst das mit mir. Und jetzt, wenn so ein Martyrium durch seine Kraft aushaltbar, schaffbar ist, wie viel eher bei den anderen Dingen, wo du sagst, 0,5, 0,6, 1, 2, 3, das Gespräch mit meiner Nachbarin, ja, das macht mir Furcht, deswegen mache ich es nicht. Aber Jesus sagt, du schaffst das und du schaffst auch das hier vorn. Viel, viel leichter schaffst du das davon. Trau dich, fürchte dich nicht, sei ein Zeuge. Sei ein Zeuge, sei treu. Und ihr Lieben, diese Treue meint wirklich dieses Zeuge sein bis zum Schluss. Nicht nur zu glauben und festzuhalten, Jesus ist der Herr, sondern das zu bekennen, bis zuletzt. Lieber sterben zu wollen, als Jesus zu verleugnen. Die Krone des ewigen Lebens vor Augen, zu sagen, ja, Jesus, die Ewigkeit ist mein. Und das, was jetzt hier in dieser Welt ist, so schön wie das ist, ist nur ein Abklatsch. Was, eine billige Kopie von dem, was kommt. Ewiges Leben. Sei treu. Und wir unterscheiden uns in vielen Bereichen nicht von anderen. Wenn wir gute Sachen tun, wenn wir nett zu Menschen sind, das sind auch andere. Aber wo wir uns unterscheiden, ist genau dieser Punkt. Sei treu und sei Zeuge. Wenn wir Jesus nicht bezeugen, macht es niemand. Sei treu und sei Zeuge. Ich möchte euch kurz von Polycarp vorlesen. Das war auch einer, der in der Smyrna unterwegs war, etwas später, als Johannes das hier geschrieben hat. Er war Bischof dort und er wurde verurteilt zum Tod, weil er standhaft geblieben ist, weil er sich nicht diesen Götzendiensten anschließen wollte, weil er sich nicht dem Kaiserkult anschließen wollte. Und man machte sich auf, ihn zu verhaften und man führte ihn in die Arena. In der Arena, also die sind nicht einfach nur einfach so im Kopf kürzer gemacht worden oder verbrannt worden, sondern man hat sie auch noch öffentlich zur Schau gestellt. Also man führte ihn in die Arena und er hörte diesen treuen Jesus in sein Herzen flüstern, sei standhaft, Polycarp, du schaffst das, ich bin bei dir. Und er steht dort und dieser Prokonsul, der die Macht hat über Leben und Tod, der sprach zu ihm, stellte ihn vor die Wahl, den Namen Jesus zu verfluchen und dem Kaiser zu opfern oder aber zu sterben. Und Polycarp sagt, Mensch, 86 Jahre habe ich diesem Jesus gedient. In denen hat er mir nie etwas Böses getan. Er war immer gut zu mir. Gott war immer gut zu mir. Wie sollte ich dann den König, der mich gerettet hat, verfluchen? Und der Prokonsul droht ihn wieder. Mensch, du wirst verbrannt, wenn du dich nicht bekehrst. Wenn du nicht zu dem Kaiser kommst und ihn opferst. Wenn du Jesus verfluchst. Und Polycarp sagt zu ihm, du kannst mir drohen mit diesem zeitlichen Feuer, das rasch wieder verlischt. Da du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Los, mach doch, verbrenn mich. Er war treu. Dank Jesus. Sei treu. Die letzte Stadt für heute Vormittag ist Pergamon. Das war die berühmteste Stadt der Provinz Asien. Pergamon lag auf einem 300 Meter hohen Hügel und war überall, vor allen Dingen für die Bibliothek bekannt, die damals außergewöhnlich war, und für einen riesigen Zeus-Altar. Ein Teil davon könnt ihr in Berlin im Pergamon-Museum sehen, von diesem Zeus-Altar. Der war riesig und er stand in dieser Stadt und da brannte es von, oder räucherte es Tag und Nacht, weil diesem Zeus geopfert wurde. Außerdem gab es dort noch ein großes Asklepios-Heiligtum, also diese, wo ihr heute noch beim Arztzeichen oder bei der Apotheke diese Schlange und Stab seht. Da gab es auch ein Riesending. Und viele Menschen sind aus aller Welt sind nach Pergamon gepilgert, um dort Heilung zu finden in diesem Heiligtum. Und zu dieser Gemeinde sagt Jesus Folgendes. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meinen treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Auch hier wieder, Jesus weiß, an welchem Ort seine Gemeinde steht. Er sieht das Umfeld. Er sieht, Brandes ist im Speckgürtel von Leipzig, Pergamon ist dort, wo der Altar des Satans ist, wo sie für den Zeus opfern, wo die anderen Tempel alle stehen, dort, wo Antipas als Märtyrer gestorben ist. Jesus sieht das. Und er urteilt nicht an den Verhältnissen der Gemeinden vorbei. Pergamon ist der Thron Satans, überall Götzendienst, überall Kult. Und jede Familie ist irgendwie in diesen Kult involviert. Stellt euch das vor, es gibt diesen Riesentempel überall. Stellt euch diese Situation vor und du hast deinen Vater, deine Mutter, deine Schwester, deine Tante, irgendjemand hängt in diesem Kult drin und du wirst Christ. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn eine Familie feiert und ihr geht nicht hin. Und sagt, hey, die Oma wird 60, feier nicht mit. Und sagt, hey, wir gehen heute zum Zeusaltar, alle zusammen als Familie, kommst du mit? Nee, ich bin jetzt Christ. Ich opfere nicht mehr Zeus. Jesus ist der Herr. Könnt ihr den Druck fühlen? Könnt ihr dem nachspüren? Und richtig Ärger gab es, wenn du sagst, der Kaiser? Nein, Jesus ist der Herr. Rom nutzte die Kaiserverehrung, um das Römische Reich so zusammenzuhalten. Das war das zentrale verbindende Element. Überall gab es Tempel zur Ehre des Kaisers. Und alle römischen Bürger mussten einmal jährlich zum Kaisertempel, um dort ein bisschen Weihrauch verbrennen und sagen, Kaiser, der Kaiser ist Herr. Ganz banal. Und wenn du es gemacht hast, gab es einen Schein, da stand drauf, Rosi war da, Renate war da, Melli war da, Daniel war da. Und diesen Schein konntest du vorzeigen und sagen, hey, ich war da. Ich habe geopfert. Ich gehöre dazu. Und den Römern war es eigentlich piepsegal, ob du danach zum Zeustempel gegangen bist und für den die Ziege geopfert hast. Das war denn egal. Denen ging es nur darum, dass du an diesem Kaiserkult teilnimmst. Dass du dich vor den Kaiser verbeugst, sagst, Kaiser ist der Herr. Du hättest auch zum Kaisertempel gehen können, danach zum Zeustempel, danach in die Gemeinde. Das war den Römern egal. Aber den Christen war es nicht egal. Kein Christ war bereit zu sagen, der Kaiser ist Herr. Keiner war bereit zu sagen, der Kaiser ist Herr. Sie wussten, dass der Titel Herr für einen reserviert ist, für Jesus. Ihm allein gebührt die Ehre, er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben das vor uns zum Teil gesungen. Und Jesus lobt diese Treue der Gemeinde. Er lobt diese Treue, diese Standhaftigkeit, auch in der Angst, in der Bedrängnis, in dem Druck, durch die Familie, durch die Behörden. Jesus sagt, ich sehe das, ich finde es spitze, wie du aushältst. Und doch gab es in der Gemeinde Leute, die offensichtlich Kompromisse machten, die etwas lehrten oder praktizierten, was Christus widersprach, denn er hat auch dort Kritik. Er sagt, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche an der Lehre Bileams festhalten, der dem Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzen, Opfer aßen und Unzucht trieben. Bileam, Gestalt aus dem Alten Testament, sollte das Volk Israel bei ihrem Wüstendurchzug verfluchen. Das gelang nicht. Und so hat er irgendwie mit dem Balak zusammen schöne Frauen vor die Gemeinde gebracht, wo die Männer Israels große Augen gekriegt haben. Und dann sind sie mit diesen Frauen ins Bett und haben dann den Göttern dieser Frauen mitgeopfert. Und so hatte der Götzendienst Einzug in das Volk Israel gehalten. Und Jesus sagt, es passiert das Gleiche hier bei euch in Pergamon. Ihr duldet das. Das sind Leute in eurer Gemeinde, die das machen. Kompromisse können eine gute Lösung sein. Wenn ich mit meiner Frau uns uneins sind, ob es im Sommer auf die Berge oder an den Strand geht, dann können wir vielleicht einen Kompromiss finden und wir fahren nach Korsika. Dort hat man beides. Kompromisse können eine Lösung sein. Aber wenn es um die Nachfolge von Jesus geht, können sie auch zum Problem werden. Zum Beispiel, wenn man gegensätzliche Werte vermischt oder bestimmte Prinzipien aufgibt. Für mich ist die Ehe für alle so ein falscher Kompromiss. Man gibt gesellschaftlichen Druck nach, man gibt bestimmten Gruppen nach und versucht es möglichst vielen recht zu machen, vielen Menschen recht zu machen. Und man entfernt sich von dem, wo Jesus in der Bibel sagt, es gibt einen Mann und es gibt eine Frau und die sind aufeinander zugeordnet. Das heißt nicht, dass die anderen Menschen schlecht sind. Es heißt nur, dass die Ehe was Besonderes ist zwischen Mann und zwischen Frau. Auch diese Tendenz, die ich wahrnehme, vielleicht geht es dir anders, die Tendenz, Gott, den Vater, den wir in der Bibel finden, und Allah, den Gott, den die Muslime verehren, gleichzusetzen, ist für mich ein Kompromiss. Man versucht, beides irgendwie als ein und dasselbe zu erklären, aber kein Muslim würde den Satz unterschreiben, Jesus ist dasselbe wie Allah. Das würde niemand unterschreiben. Das wäre eine Beleidigung für einen Muslim. Aber Jesus ist Teil der Dreieinigkeit und aus christlicher Sicht würde dieser Satz gelten, wenn das dem so wäre, dass Allah und Gott der Vater gleich sind, dann wäre auch Jesus Allah gleich und Jesus und Allah und der Heilige Geist gleich. Aber für einen Muslim wäre eine solche Behauptung eine Beleidigung. Und viele Christen, so nehme ich das wahr, sind bemüht, Gemeinsamkeiten, so sehr bemüht, die Gemeinsamkeiten der Religion herauszustellen, dass sie das vermischen. Wir sind doch alle zusammen auf dem Weg. Auch in Pergamon gab es offenbar Christen, die keine Not hatten, in den Zeus-Tempel zu gehen und keine Not hatten, vor den Kaiser zu opfern. Toleranz ist gut. Dann hat man nämlich keinen Stress mit der Familie, dann kann man mit zum Zeus-Treffen gehen. Dann hat man keinen Stress mit den Behörden, dann kann man mit in den Kaisertempel gehen und ist alles, hey, ich habe unterschrieben. Ist überall fein raus. Allerdings ist dies genau das, wozu Bileam und Balak Israel verführt haben. Götzendienst und Unzucht. Taktische Kompromisse machen gute Stimmung und ein leichtes Leben. Aber so wie beim Volk Israel in der Wüste geht Jesus auch im Pergamon dazwischen. Er sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt nur einen Namen, der über alle Namen steht und das ist der Name Jesus Christus. Er allein ist Gott. Ihm alleine sollen wir nachfolgen und zwar ohne faule Kompromisse, auch wenn der Druck zunimmt und du es kaum noch aushalten kannst und deine Familie dich schief anguckt, weil du Christ bist. Jesus sagt, ehre mich, sei standhaft, sei treu. Ich bin dabei, du schaffst es. Keine Kompromisse. was die Nachfolge betrifft. Und auch in unserem Alltag sind wir damit konfrontiert. Ständig sind wir versucht, Kompromisse zu machen, Jesus nachzufolgen. Ja, aber dann sind überall die Verführung für uns Männer. Überall siehst du nackte Mädels in der Werbung, im Fernsehen. Die Versuchung, Pornos zu schauen, die Versuchung, die Ehe zu brechen, die Versuchung, bei der Steuer oder Versicherung zu betrügen. Das macht doch fast jeder. Und ständig werde ich auch in meiner Familie, schreiben wir es halt auf, Haftpflichtversicherung, geht doch, kein Thema, macht doch jeder. Mach das doch, sei doch klug und bescheiße. Wir sind versucht, Falschwahrheiten zu verbreiten. Aber das hat bei Christus keinen Platz. Er ist heilig, er ist der völlig andere, er ist der Reine. Und er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Drei Gemeinden habe ich euch vorgestellt. Ich würde gerne alle machen, aber es hat nicht gepasst. Drei Gemeinden habe ich euch vorgestellt und nicht für jede Gemeinde gibt es Kritik. Nicht alles ist schlecht in der Gemeinde und das ist es nie. Es ist nie alles schlecht. Es ist nie alles schlecht bei dir im Leben. Es ist nie alles schlecht in der Gemeinde, weil es überall auch Gutes gibt. Aber es gibt eben auch diesen Reformbedarf, dieses, wo du umkehren kannst, wo Gemeinde umkehren soll. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Deswegen drei Gedanken zum Schluss. Der erste ist, Jesus nimmt unser Verhalten ernst. Jesus nimmt unser Verhalten ernst. Dort, wo Gemeinden oder Christen auf dem falschen Weg sind, kündigt er sein Eingreifen an. Er sagt, Freunde, vieles ist gut, aber das habe ich gegen euch. Ich sehe das, dass du dort auf dem falschen Weg bist. Kehr um. Der Gemeinde in Ephesus sagt er, wenn du dich nicht änderst, dann werde ich kommen und deinen Leuchter, dieses Zeichen für die Gemeinde, von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Das heißt, Jesus sagt auch, es kann durchaus sein, dass eine Gemeinde berg zugrunde geht. Weil er, der Herr der Gemeinde, sagt, die sind schon leid, die folgen mir schon lange nicht mehr. Und dann nimmt er diesen Leuchter weg. Das ist ein ähnliches Bild, wie wenn Jesus sagt, das Salz, das nicht würzt, das braucht man nicht, das kann man wegwerfen. Wenn ihr nicht leuchtet, Freunde, dann brauche ich euch nicht als meine Zeugen. Dann seid ihr schon lange nicht mehr meine Zeugen. Und er sagt als nächstes, Umkehr ist immer möglich, immer, immer, immer kannst du zu mir kommen. Mach dir bewusst, was falsch läuft. Lass dir von mir in dein Herz hineinreden, sagt Christus. Gib deinen Stolz ab und lass es dir zeigen von mir, wie es wirklich um dich steht. Und dann kehr um. Kehr um. Gib zu, dass es an dir liegt. Übernimm die Verantwortung. Sagt Jesus, es tut mir leid. Ich will die Gemeinschaft mit dir neu und ich möchte dir nachfolgen. Und dann tu die Werke, die gute Früchte bringen. Niemand braucht zu bleiben, wie er ist. Niemand muss so zu bleiben, sagt Jesus. Ihr könnt immer umkehren. Und das Letzte, du bist Sieger. Mit Christus bist du Sieger. Das fühlt sich manchmal nicht so an. Da ist das Leben schwer und es ist herausfordernd. Wie gesagt, die haben in den Gemeinden auch den Druck gehabt und wir haben auch ganz viele Dinge, die uns Not machen. Aber du bist Sieger. Jede Gemeinde in diesen Sendschreiben, egal wie viel Kritik Jesus ihr entgegenbringt, kriegt diesen Zuspruch, ihr seid Sieger mit mir, denn ich war einst tot und ich habe überwunden und ich bin der Lebendige, der Auferstandene und ich will dir geben die Krone des Lebens. Siegspruch, es ist vollbracht. Die Zeit ist noch nicht am Ende. Jesus sagt, es ist noch nicht vorbei, denn sonst wären wir auf der neuen Erde und bis zum Ende wird Kampf sein, aber ich habe überwunden und wenn du zu mir gehörst, hast du Anteil an meinem Sieg. Offenbarung 2, Vers 17, wer siegreich ist, sagt Jesus, ich weiß gar nicht, welche Gemeinde es war, wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist, Brot des Lebens. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Halt am Sieg fest, durch die Drangsal hindurch, sei treu, mach keine Kompromisse. Wir werden siegen durch das Blut des Lammes und dieser Sieg ist durch Jesus schon da. Amen. Ich gebe euch einen Stein mit, den könnt ihr euch in euren Schuh stecken oder legt ihn euch irgendwo hin, er ist ziemlich klein. In euren Schuh werdet ihr euch immer daran erinnern, dass es da was gibt, eine Verheißung des Sieges gibt. Aber ihr müsst euch nicht in euren Schuh stecken, er ist klein. Und vielleicht nehmt ihr ihn einfach mit in die Woche und sagt, Mensch, Jesus sagt, ein weißer Stein mit meinem Namen, das ist das Ziel. Es geht nicht um dieses Leben in erster Linie, sondern es geht um die Ewigkeit. Und die Ewigkeit gehört dir durch Jesus. Nehmt diesen Stein mit, diesen fast perlweißen Stein, und macht damit, was ihr wollt, aber nehmt ihn als Erinnerung daran, dass der Sieg euch gehört.